Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Iwer, ich bin Program Manager bei der Microsoft in Redmond und arbeite an dem Thema Shielded VMs mit. Ich bin Teil der Hyper-V-Produktgruppe. Und was ich gerne heute machen möchte in diesem Vortrag, ich möchte Ihnen gerne einen Überblick geben, was ist denn das für eine Technologie, Shielded VMs. Ich versuche das auch auf Deutsch zu machen, weil wie Sie vielleicht hören, ich bin kein muttersprachlicher Amerikaner oder sowas in der Richtung. Das Problem ist nur, ich bin jetzt schon lang genug da drüben und habe über dieses Thema viel zu oft auf Englisch gesprochen. Ja, da verlernt man es dann irgendwann halt einfach mit dem Deutschen. Also bitte sehen Sie es mir nach, wenn ich da zwischendurch dann irgendwie ja, auf einmal nicht mehr meiner Muttersprache mächtig bin. Einen Überblick würde ich Ihnen ganz gern geben, hatte ich gesagt. Und dabei ist auch wichtig, letztendlich, naja, das Thema kommt ja neu mit Windows Server 2016 raus. Ja, für mich ist erstmal wichtig, dass Sie ein grobes Verständnis haben, was kann ich denn mit dieser Technologie tun. Daher auch der zweite Punkt, hauptsächlich Szenarien vorzustellen, zu zeigen, was kann ich denn damit tun, wo haben wir auch aus dem TAP-Programm beispielsweise Rückmeldungen bekommen von Kunden, die das bereits einsetzen. Für welche Szenarien ja, setzen Sie es denn ein und was sind so die Erfahrungen letztendlich damit? Und ich habe einfach mal 4 Szenarien rausgepickt, die eigentlich immer wieder an der Stelle mit erwähnt wurden. Ich möchte Ihnen auch einen Überblick geben, weil das Thema ist insgesamt relativ komplex, ja, wenn man da in die Details einsteigt. Das ist leider ja, bei Security-Themen häufig so. Ja. Aber das müssen wir jetzt einfach akzeptieren und ich versuche erstmal so ein bisschen sehr high-level einen Einstieg Ihnen zu geben und wenn dann noch Fragen sind, dann können wir gerne tiefer auch in die Details mit reingehen, aber um Ihre Erwartungshaltung richtig zu setzen, diese Präsentation wird nicht sehr tief in die Technik reingehen. Ja, ich werde Ihnen Szenarien zeigen, ich werde Ihnen zeigen, was sind die groben Infrastrukturkomponenten, die an dem System beteiligt sind und dann, wenn das System dann nachher Server 2016 released ist, dann machen wir dann nochmal eine Folgesession und gehen dann wirklich tief rein in die Technik, bis ins jede letzte kleine Bit. Für den Einstieg vielleicht einfach, das ist ja fast schon ein Muss bei einer Security-Präsentation oder bei einer Präsentation, die ein bisschen mit Sicherheitsthemen zu tun hat. Letztendlich haben wir alle die Herausforderung, egal, ob wir jetzt ein Unternehmen sind, ob wir jemand aus dem öffentlichen Dienst sind, ob wir irgendwie ein Hosting-Anbieter sind. Daten sind einfach mal ein wertvolles Gut. Und deswegen lohnt es sich für viele Leute natürlich auch, Angriffe zu fahren auf meine Systeme, zu versuchen, irgendwie meine Infrastruktur zu kompromittieren. Im Fall von einem Unternehmen könnte das natürlich sein, dass jemand an meine Unternehmensinterne, an meine Patente, Entwicklungsgeheimnisse herankommen möchte. Oder im Fall von einem öffentlichen Dienst beispielsweise könnte es sein, dass jemand an Sozialversicherungsdaten herankommen möchte, weil sich ja Identitätsklau auch lohnt. Aus diesem Kontext kommt, haben wir eigentlich beim Server 2016 gesagt und auch generell bei der Windows-Weiterentwicklung, bei der Serverbetriebssystem natürlich insbesondere, man muss letztendlich davon ausgehen, dass man an irgendeiner Stelle kompromittiert ist bereits. Ja, weil nur wenn ich von dieser Herangehensweise aus ausgehe und dann sage, welche Maßnahmen kann ich denn ergreifen, um wenn ich denn kompromittiert bin, wenn ich das mal einfach annehme, das dann so effizient wie möglich einzudämmen und die Zugriffsmöglichkeiten so stark wie möglich zu reduzieren, nur dann kann ich zu einer Infrastruktur kommen, die auch wirklich widerstandsfähig, ich habe gerade nochmal übersetzt, nicht resilient, sondern widerstandsfähig gegenüber Angriffen ist. Ja? Was bedeutet das insbesondere für virtuelle Maschinen? Also ich meine, natürlich mit Server 2016 haben wir noch eine ganze Menge anderer Themen in petto, sei es Just-Enough-Administration, sei es Just-in-Time-Administration. Das sind andere Themen, da können wir uns auch gerne drüber unterhalten, aber ich habe jetzt speziell den Fokus hier auf dieses Thema Shielded VMs, weil virtuelle Maschinen haben nochmal ein paar zusätzliche Herausforderungen. Als Betreiber von Serversystemen kennen wir uns eigentlich ganz gut aus. Was muss ich denn machen, damit ein physikalischer Server gesichert ist? Ja, ich weiß, wo ich meine Wachposten hinsetzen muss oder wo ich Zugangskontrollen einrichten muss, damit nicht jemand einfach diesen virtuellen den physikalischen Server unter den Arm klemmt und damit wegläuft. Ja. Bei virtuellen Maschinen habe ich natürlich die Herausforderung, ja, die sind sehr mobil, das sollen sie ja auch sein. Ja, es kann sich einfach jemand die virtuelle Festplatte hier auf so einen kleinen USB-Stick drauf kopieren und ich bekomme das noch nicht mal mit im schlimmsten Fall, wenn ich nicht irgendwie ein zusätzliches Monitoring mit dabei habe. Und wenn jemand sich dieser Festplatte von der virtuellen Maschine bemächtigt hat, dann kann ich einfach gemütlich mit nach Hause nehmen, in seiner Umgebung dann starten und zu versuchen, dann irgendwie an die Daten innerhalb dieser virtuellen Maschine mit ranzukommen. Ja, das ist eben dieses Thema Offline-Attacken. Und die sind wirklich sehr, sehr schwierig einfach auch einzufangen. Und das ist ein Ding, was wir versuchen, eben mit Shielded VMs anzugehen. Der andere Aspekt, letztendlich auch wiederum prinzipbedingt durch Virtualisierung, wenn jemand den Host an sich kompromittiert, hat er damit auch beim aktuellen Stand der Technik automatisch Zugriff auf alle virtuellen Maschinen, die da drauf laufen. Dementsprechend sind natürlich meine Hyper-V-Hosts oder meine Virtualisierungshosts auch besonders schützenswert, ja, weil ich verliere da nicht nur eine Maschine, wenn ich letztendlich, wenn jemand darüber die Kontrolle erlangt, sondern ich verliere grundsätzlich auch alle Daten, die auf diesem Host laufen in den virtuellen Maschinen. Schutzmaßnahmen, die nicht relevant sind für virtuelle Maschinen, hat man schon gesagt. Es gibt physikalische Sicherungsmaßnahmen, die da natürlich überhaupt nicht greifen. Und virtuelle Maschinen, das ist natürlich noch ein weiterer Aspekt, können aktuell hardwarebasierte Sicherheitsfunktionen nicht nutzen. Also jetzt im Fall von physikalischen Servern haben wir ja auch beispielsweise TPM-Module, ja, die wir einfach nutzen können, um die Festplatten zu verschlüsseln. Das heißt, wenn jemand da einfach die Festplatte rauszieht, mit nach Hause nimmt, naja Gott, ohne das TPM-Modul und ohne den Wiederherstellungsschlüssel kommt er nicht in die Daten. Von daher ist es zwar schade, dass wir dann eine Festplatte verloren haben, aber wenigstens haben wir keine Unternehmensgeheimnisse an der Stelle verloren. Virtuelle Maschinen können das nicht. Und können vor allen Dingen auch nicht feststellen, das ist ganz rechts nochmal angedeutet, wie ist denn eigentlich der Zustand meines Hosts? Weil die virtuelle Maschine, die da läuft, die ist natürlich isoliert vom Host, das soll sie ja auch sein. Aber damit hat sie dann natürlich auch keinerlei Informationen darüber, ja, was tut der Host, was für Software läuft da drauf, ist das alles Software, die auch wirklich da drauf laufen soll oder eben nicht? Ja. Ein Ding, was ich mir mal rausgesucht habe, weil da gestern Abend das Gespräch nochmal drauf kam, ja, wenn jemand einen Domain-Controller angreift, ja, wie macht man denn das? Und wenn man einfach mal die Suchmaschine seiner Wahl bemüht und nach Auditing Domain Controller sucht oder Auditing Passwords, ja, es ist dann so ein bisschen so schön Färberei, ja, ich will ja eigentlich die Datenbank knacken, ja, dann kann ich es auch Auditing nennen, naja, egal. Aber das ist einfach mal ein Beispiel von so einem Blogpost, wo sie einfach gesagt haben, ja gut, ich muss im Wesentlichen mich zweier Dateien von meinem Domain-Controller bemächtigen und wenn ich die habe, dann kann ich mir in Ruhe Zeit nehmen, das offline zu knacken bei mir zu Hause oder in der Cloud, wenn ich das nochmal schneller machen möchte sozusagen und da die Rechenkapazität nutzen möchte. Und dann bin ich natürlich letztendlich auf verlorenem Fuß. Ne? Wenn ich einen Domain-Controller habe, der kompromittiert ist, dann, ja, was mache ich dann? Um das einfach jetzt auch mal zu zeigen, wie das denn ausschaut, habe ich hier eine virtuelle Festplatte. Und zwar die von DC02. Ist ja ganz klar, ich kann sie mir einfach rauskopieren. Ich habe sie mir jetzt an der Stelle in den Ordner kopiert. Und ja, wahrscheinlich müsste ich es Ihnen noch nicht mal zeigen, aber weil es eigentlich so offensichtlich ist. Aber ich laufe auch selber immer wieder in die Falle rein, das vollkommen auszublenden. Man kann ja einfach so eine VHDX mounten, wenn sie jetzt gerade nicht im Zugriff ist. Und dann gehe ich eben in den Windows-Ordner, gehe in den NTDDS-Ordner und kopiere mir da meine Daten raus, die ich brauche, um diesen Domain-Controller hinterher auseinanderzunehmen. Ja, es ist so unspektakulär eigentlich, ja? Aber es ist von seiner Konsequenz her wirklich brutal. Das heißt, wenn ich die virtuellen Festplatten nicht enorm absichere, dann sollte ich eben Domain-Controller beispielsweise nicht virtualisieren, was ja viele zum Glück auch noch nicht tun. So, dann schmeißen wir die mal gerade wieder raus und gehen hier wieder zurück. So, Shielded VMs. Shielded VMs sind eigentlich jetzt, oder nicht eigentlich, sind unsere Antwort auf diese Herausforderung, die ich da jetzt eingangs mit skizziert habe. Und zwar kann man jetzt sogar so sagen, aus Sicht der, wer darf oder wer kann alles auf eine virtuelle Maschine zugreifen, das blende ich mal gerade mit ein, versuchen wir mit Shielded VMs das wiederherzustellen, was sie eigentlich in einer physikalischen Welt so schön einfach hatten. Das nämlich, wenn ich nur Daten auf meiner einzelnen physikalischen Box habe, dann hat auch auf diese Daten nur der Administrator Zugriff, der Admin auf dieser Box ist. Ja? Nicht der Storage-Mensch, wenn die Daten, die ich aufs Netzwerk schreibe, noch verschlüsselt sind. Nicht mein Netzwerkadministrator, wenn ich das entsprechend konfiguriere. Aber die rechte Spalte, die ganz rechte Spalte, wo eben die virtuellen Maschinen dargestellt sind, ist eigentlich genau das. Dass nämlich nur der Administrator der virtuellen Maschine tatsächlich auch Zugriff auf die Daten dieser virtuellen Maschine haben sollte. Und das hat ja gewisse Konsequenzen. Das macht natürlich das Leben nicht einfacher. Ne? Wenn man jetzt auch gerade aus einer Betriebssicht mal drüber nachdenkt, ich kann dann zum Beispiel nicht einfach mal eine Konsole aufmachen zu der virtuellen Maschine als Host-Administrator, weil der Host-Administrator ja genau einer der Administratoren ist, vor denen ich diese virtuelle Maschine schützen möchte. Nicht, weil ich jetzt davon ausgehe, dass er böse ist per Definition, aber mein Gott, ne? Passwort-Klau bzw. Pass-the-Hash-Attacken oder sowas sind die Norm. Ja? Das muss also noch nicht mal jemand böswillig sein, aber um einfach das Risiko einzudämmen, dass jemand Daten abgreifen kann, nur weil er sich eines bestimmten Accounts bemächtigt hat, ist das ein sehr, sehr wichtiges Ding. Ja, gerne. Ja, Troubleshooting ist ein diffiziles Thema. Lassen Sie mich mal so sagen. Wir haben den Ansatz jetzt erstmal so gewählt. Man muss es ja irgendwie mal ausbalancieren. Ne? Wie sieht Usability aus? Wie sieht Security aus? Security hinterher wieder hochzudrehen, ist enorm schwierig. Deswegen ist jetzt erstmal der Ansatz zu sagen, bei Shielded VMs sind wir nicht willens sozusagen den Sicherheitszugewinn erstmal über Bord zu werfen, um Troubleshooting sehr, sehr einfach zu machen. Aber wir stellen Techniken bereit und auch einfach Teile des Produkts bereit, um das dann wieder besser zu machen. Also ich will jetzt nicht ganz in die Tiefe gehen, aber beispielsweise kann man über Nested Virtualization einen Host für eine Shielded VM in einer Shielded VM laufen lassen. Und dann greife ich als Tenant sozusagen auf diese äußere Shielded VM zu und kann dann innerhalb dieses Hosts meine virtuelle Maschine reparieren. Das ist eine Möglichkeit. Andere Möglichkeit ist, wenn sie komplett kaputt ist, ich kann sie auch einfach in meine On-Premise-Umgebung wiederbringen oder in eine isolierte Umgebung bringen, kann dann dort das Shielding quasi rückgängig machen, kann sagen, ich möchte jetzt wieder Vollzugriff haben auf diese virtuelle Maschine und kann dann dort Reparaturarbeiten durchführen. Jetzt nehme ich mal eine andere, weiß ich nicht, vielleicht auch provokante Position ein. Wenn diese Shielded VM kritisch ist für das Unternehmen, warum habe ich dann nur eine davon? Warum läuft da nicht ein Workload, meinetwegen eine SQL Availability Group oder sowas, ja, wo es mir nichts ausmacht, wenn eine virtuelle Maschine letztendlich aus welchen Gründen auch immer defekt ist? Oder im Fall von AD-Controllern, mein Gott, dann muss ich halt einmal einen neuen erzeugen und replizieren. Ja, wenn meine Infrastruktur so nachgiebig quasi gebaut ist, dass sie mit Ausfällen von einzelnen Maschinen umgehen kann, dann habe ich da schon mal würde ich sagen, einen Großteil meines Risikos mitigiert und einfach weggenommen. Ja. Aber mir ist auch vollkommen klar, dass das nicht immer geht. Ja, es gibt Altsysteme, die laufen einfach weiter, da weiß auch keiner mehr, wie die aufgesetzt sind und dann weiß entsprechend auch keiner mehr, wie man denn da jetzt noch einen widerstandsfähigen Workload mit erzeugen sollte. Ja. Shielded VMs nutzen eigentlich ausschließlich Technologien, für das Thema Verschlüsselung, die bekannt sind. Ja? Also die Festplatten werden mit BitLocker verschlüsselt. Das ist für die meisten was sie aus dem Client-Umfeld entsprechend schon kennen. Das heißt, sie haben da auch Prozesse typischerweise aufgesetzt, wie der Herstellungsschlüssel mit gesichert sind und wie sie einfach verwaltet werden, wie sieht der Prozess aus, wenn ich den Herstellungsschlüssel mit bekommen möchte. Das heißt, da sind typischerweise schon mal aus der Betriebssicht etliche Dinge auch mit vorhanden. Shielded VMs unterstützen trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, weil es ja virtuelle Maschinen sind, aber auch Live-Migration. Das wäre ja sehr seltsam, wenn ich nur weil ich auf einmal ein virtuelles TPM-Modul haben möchte oder nur weil ich eine höhere Sicherheit haben möchte, die Mobilität aufgeben muss. Das ist also noch ein wichtiger Punkt, den wir damit bei der Entwicklung berücksichtigt haben. Sie können nur auf berechtigten Hosts gestartet werden, das haben Sie mit Sicherheit jetzt alle schon gelesen, aber das ist so der Übergang jetzt zu dem nächsten Abschnitt. Wie stelle ich denn jetzt eigentlich fest, was ist ein berechtigter Host? Und dafür gibt es eine weitere Komponente, die eingeführt wird. Das ist eine externe Komponente zu den Hyper-V-Hosts, nennt sich Host Guardian Service. Und der ist dafür zuständig, zu schauen, welche Hosts sind denn berechtigt, um die virtuelle Maschine starten zu können. Ja, grob gesagt, bei der Erstellung von der virtuellen Maschine sage ich, in der Umgebung darf es laufen, also meinetwegen in Lars Hosting Service darf es laufen und in meiner On-Premise-Umgebung darf es laufen, aber nirgendwo anders. Und der Host Guardian Service identifiziert jeweils jetzt eine einzelne Umgebung. Das heißt, ich hätte beispielsweise einen Host Guardian Service bei mir aufgesetzt, Sie haben einen Host Guardian Service bei sich und es gibt einen Public Key Blob sozusagen, den ich mit Ihnen dann teilen kann und sage hier, über diesen Host Guardian Service identifiziert sich meine Umgebung. Und dann berechtigen Sie quasi einfach nur den Host Guardian Service und der sorgt dann dafür, dass die einzelnen Maschinen identifiziert und überprüft werden. Um da jetzt mal ein bisschen näher reinzugehen, der Host, also wir gehen jetzt mal davon aus, wir haben eine Shielded VM bereits auf einen Host deployed. Dieser Host ist Teil einer Guarded Fabric oder ja, das heißt letztendlich, er ist mit einem Host Guardian Service verbunden, möchte jetzt eine Shielded VM starten. Um das tun zu können, muss er erstmal seinen Gesundheitszustand überprüfen lassen, ähnlich wie bei der Musterung auch oder so, keine Ahnung. Aber dafür muss er gewisse Informationen über sich erstmal mit dem Host Guardian Service teilen. Da gibt es zwei verschiedene Varianten, kommen wir später noch dazu, was das für Varianten sind, aber grundsätzlich erstmal muss dieser Host sich selbst offenbaren gegenüber dem Host Guardian Service und der Host Guardian Service schaut dann, okay, ich habe jetzt diese virtuelle Maschine, die gestartet werden können soll, ist denn der Host, der das jetzt gerade tun möchte, tatsächlich dafür berechtigt, ist sein Gesundheitszustand okay? Und nur in dem Fall wird dann entsprechend ein Zertifikat mit zurückgegeben an den Host, mit dem er dann die Schlüsselmaterialien anfordern kann, um diese virtuelle Maschine zu starten. Das Schlüsselhandling dahinter ist enorm kompliziert. Da hoffe ich, dass Sie mir jetzt einfach erstmal vertrauen, dass wir da gute Arbeit geleistet haben. Es haben sich auch diverse Regierungsorganisationen mit angeschaut und bisher keine Einwände erhoben und nicht nur amerikanische, also da kann ich Sie beruhigen. Wenn Sie natürlich gerne wissen wollen, wie das im Detail funktioniert, dann schreiben Sie mir einfach eine E-Mail und lassen mich das wissen, dann können wir da auch gerne zusammenarbeiten. Also wir wollen da jetzt nichts verstecken, nur es würde jetzt einfach zu tief in die Tiefe gehen, wenn wir jetzt darüber sprechen, wie genau die Schlüssel da gehandhabt werden. Letztendlich, wichtiger Punkt, den ich Ihnen da an der Stelle vielleicht nur mitgeben möchte, es hilft einem Angreifer nichts, ein Schlüsselpaar einfach mal abzugreifen. Damit kann er dann diese virtuelle Maschine nicht einfach beliebig in einer fremden Umgebung starten oder sowas. Also da es ist sehr, sehr viel Wert drauf gelegt worden, dass wir diese Protokolle und diese Prozesse sauber implementieren, sodass wir dadurch, dass die Schlüsselmaterialien ständig ausgetauscht werden, nicht das ganze System kompromittieren. Der Host Guardian Service ist Teil von Windows Server 2016, ist einfach eine ganz normale Rolle, die kann ich aktivieren, muss dann ein paar Konfigurationsschritte durchlaufen, die sind auch hinreichend dokumentiert mittlerweile, würde ich sagen. Aber auch da, das initiale Setup ist einmal aufwendig. Aber das Host Guardian Service aufsetzen ist nicht etwas, was ich wöchentlich tue, monatlich tue oder sowas, sondern das konfiguriere ich einmal für eine Umgebung und dann habe ich das System laufen. Und dann, ansonsten der restliche Betrieb ist dann nicht mehr so aufwendig an der Stelle. Es nutzt ausschließlich Kommunikation über HTTP. Die Entscheidung wurde getroffen oder HTTP restbasiert, weil das typischerweise für Unternehmensfirewalls ein sehr, sehr geringes Risiko ist oder damit weiß man einfach umzugehen auf Firewall-Seite. Die Kommunikation ist auf Nachrichtenbasis verschlüsselt. Sie können aber noch Transport-Layer-Verschlüsselung auch mit hinzufügen, also HTTPS nutzen oder IPsec nutzen, was auch immer einfach in Ihrer Umgebung jeweils Sinn ergibt. Aber die Nachrichten selber sind schon so verschlüsselt, dass es niemandem hilft, einfach nur den Nachrichtenverkehr mit zu belauschen. Ein Thema ist vielleicht auch, wir empfehlen eine dringende Installation oder wir empfehlen dringend eine Installation auf dem physikalischen System, weil der Host Guardian Service ist eine kritische Komponente Ihrer Infrastruktur dann, wenn Sie das nutzen. Weil wenn Sie den Host Guardian Service nicht haben, starten keine Shielded VMs. Und die Shielded VMs sind ja typischerweise die, wo Sie gerade Ihre wichtigen Informationen liegen haben oder wo einfach auch kritische Systeme sind, die geschützt werden sollen. Ja. Jetzt könnte ich den Host Guardian Service virtualisieren, indem ich ihn in eine Shielded VM packe, aber dann habe ich irgendwie ein Henne-Ei-Problem, weil ich brauche einen Host Guardian Service, um diese Shielded VM dann zu starten. Von daher zum aktuellen Zeitpunkt, sagen wir, für Host Guardian Services erstmal physikalische Systeme und wirklich gut drauf aufpassen, dass das nicht einfach jemand mit sich unter den Arm klemmt und damit herausrennt. Letztendlich enthält der Host Guardian Service Schlüsselmaterialien, die dann den Zugriff auf diese entsprechenden virtuellen Maschinen ermöglichen. Muss er ja auch haben, sonst könnte er dem Host nicht entsprechend die benötigten Materialien zur Verfügung stellen, damit er die VM starten kann. Zweiter Aspekt. Die Verfügbarkeit sollte natürlich auch entsprechend gegeben sein. Das heißt, ich stelle mir nicht nur eine einzelne Box dahin, sondern setze das typischerweise als drei oder mehr Node-Cluster einfach auf. Um sicherzustellen, naja, wenn eine Maschine entsprechend ausfällt, dass dann nicht meine komplette VM-Infrastruktur darunter zu leiden hat. Aus diesem Security in Depth bzw. Assume Breach-Kontext heraus, wir wollen das jetzt auch vorleben, deswegen liefern wir auch direkt ein GEA-Profil mit dem dann typische Administrationsaufgaben von dem Host Guardian Service direkt abgedeckt sind, wie beispielsweise das Hinzufügen von neuen Hosts im Fall von der hardwarebasierten Gesundheitsüberprüfung oder auch das Ändern von der jeweilig authentifizierten Gruppe beispielsweise. Das sind alles Operationen, wo wir ein Profil Ihnen schon zur Verfügung stellen, sodass Sie da nicht das nochmal definieren müssen. Sie können es natürlich auch ändern, aber letztendlich wollen wir verhindern, dass jemand sich tatsächlich mit administrativen Berechtigungen direkt auf der Maschine anmelden muss, als Sicherheitsmaßnahme. Kommen wir mal zu ein paar Szenarien. Ein Thema, was wir häufig gehört haben, es gibt einfach immer wieder irgendwelche wichtigen Systeme, sei es HR-Datenbanken, sei es Domain-Controller hatten wir schon, aber da kommen wir später auch nochmal kurz mit drauf, die derzeit nicht virtualisiert sind, weil sie nicht auf einer geteilten Infrastruktur laufen sollen. Weil sie einfach stark separiert sein sollen, weil gegebenenfalls auch die Administratoren der Umgebung da keinen Zugriff drauf haben dürfen. Da gibt es ja auch entsprechend rechtliche Rahmenbedingungen, die nochmal stark regeln, wer darf denn auf welche Daten zugreifen. Und wenn ich da einfach, PII, wie heißt es denn? Personenbezogene Daten meinetwegen verarbeite, die dann eben bis zu Gesundheitsdaten geht, dann sind da die Anforderungen schon relativ hoch und da muss ich mir sehr, sehr stark überlegen, welche Systeme lege ich denn in welche Umgebung zusammen. Was Sie mit Shielded VMs realisieren können, ist letztendlich, Sie können jede einzelne Abteilung, die das denn bedarf, oder auch einer einzelnen Gruppierung, die besonderen Schutzbedarf hat, einzelne Schlüsselmaterialien geben. Also beispielsweise, es gibt einen Schlüssel, der nur für HR-Systeme sozusagen funktioniert. Das heißt, nur ein bevollmächtigter Administrator aus der HR-Umgebung, wie auch immer das dann prozessmäßig geregelt ist, aber darf eine virtuelle Maschine erzeugen, die beispielsweise eben die HR-Daten verarbeitet, beziehungsweise darf dann auch auf diese Maschinen zugreifen, im Fall vom Troubleshooting beispielsweise, um dann deine Diagnose durchzuführen. Ein Aspekt, den man vielleicht sogar fast kostenlos mit dazu bekommt, ist natürlich die Verschlüsselung der VHDX-Dateien. Das ist so ein zweischneidiges Schwert. Zum einen ist es natürlich super, die Festplatte ist verschlüsselt, egal wohin ich sie letztendlich bewege, ob ich sie jetzt zum externen Backup-Anbieter mitgebe oder ob ich sie auf einem Tape-Drive speichere, hier, wie es bei dem Zitat eingangs schon mit dabei war. Niemand kann mit den Daten wirklich was anfangen, weil sie sind verschlüsselt. Und die Schlüsselmaterialien, um da dran zu kommen, liegen in dem virtuellen TPM-Modul und die Schlüsselmaterialien, um an das dran zu kommen, liegen in dem Host Guardian Service letztendlich. Der zweischneidige Part dabei ist natürlich, ja, es sind verschlüsselte Daten. Das heißt, Deduplication funktioniert nicht wirklich gut. Verschlüsselte Daten sollen ja aussehen wie zufällige Zahlen. Sie sollen keine Informationen daraus ableiten können. Dann haben wir auch Schwierigkeiten, natürlich das entsprechend enger zu packen an der Stelle. Also das ist einfach was man wissen muss. Aus dem Private Cloud Szenario herauskommt, wir unterstützen verschiedene Management Fabrics und auch das Azure Pack ist an der Stelle mit dabei. Das heißt, auch über Self-Service kann sich ein Anwender dann eine Shielded Virtual Machine erzeugen. Wie das funktioniert, gucken wir uns gleich nochmal mit an. Aber ich will es einfach an der Stelle erstmal erwähnen. Ein zweites Thema sind letztendlich Niederlassungen. Das haben wir aus dem Produktions- bzw. Handelbereich sehr, sehr häufig gehört. Die haben kleinere Standorte oder einfach Fabrikationsanlagen beispielsweise, wo es, keine Ahnung, vielleicht vier physikalische Server gibt. Meistens gibt es dann keinen dedizierten Administrator, der da irgendwie für zuständig ist. Manchmal gibt es sowas wie einen erweiterten Helpdesk, der sich dann noch administrative Berechtigungen holen kann oder sowas. Aber trotzdem muss ich da ja typischerweise auch sowas wie einen Domain Controller vorhalten in irgendeiner gewissen Form, muss den irgendwie zusätzlich mit absichern. Von daher ein Punkt, wo wir Shield VMs auch durch unsere Kunden haben einsetzen gesehen. Boah, das war ein komischer Satz, ist eben, um beispielsweise Domain Controller zu virtualisieren. Wie funktioniert jetzt diese Trennung von Administratoren und den virtuellen Maschinen? Das Ziel steht ganz unten. Wir wollen nicht, dass irgendwelche Daten aus der virtuellen Maschine ihren Weg nach draußen finden, außer der VM-Admin wollte das so. Die Liste, die jetzt gleich aufblättert, die können Sie lesen, müssen Sie aber nicht lesen. Es ist ein Versuch der Vollständigkeit halber, was wir alles bei Shielded VMs weggenommen haben. Ich lese es auch nicht vor, aber wir reduzieren drastisch die Zugriffsmöglichkeiten. Ich glaube, der Ben hat es in der Keynote auch schon mit gezeigt, ich kann eben keine Konsole aufmachen zu einer Shielded VM. Ja? Genau, an der Stelle springen wir vielleicht einfach gerade noch mal kurz rüber. Und nehmen uns den zweiten Domain-Controller vor. Das ist der DC01. Die Platte ist ein kleines bisschen größer. Letztendlich ist es genau die gleiche Maschine, nur wie Sie hier unten rechts sehen. Ich kann die VRDX-Datei nicht mounten, weil sie BitLocker verschlüsselt ist. Ich könnte jetzt mit dem Recovery Key natürlich hergehen und die Festplatte trotzdem mounten und dann irgendwelche Daten noch extrahieren, wenn ich sie brauche. Aber wenn ich diesen Wiederherstellungs-Key nicht habe, dann komme ich nicht an die Daten mit dran. Die schmeiße ich gerade wieder raus und nur der Vollständigkeit halber letztendlich hier ich kann wirklich nur über die Netzverbindung auf die virtuelle Maschine zugreifen. Ich habe nicht die klassische Konsole mit dabei, ich habe keinen PowerShell Direct mit dabei, sondern ich muss wirklich den Netzzugriff nutzen, den mir der Admin des Gastes selber erlaubt hat. Über Firewall-Regeln beispielsweise. Ja.
In der Kilo hatte das ja alles auch angesprochen. In den Eigenschaften dieser virtuellen Maschine ja die erweiterten Shielded-Eigenschaften, wie das ausdrücken soll, gesetzt.
Ja.
Danach müssen Sie nicht darauf zugreifen. Aber Sie könnten doch jetzt normal, oder du kannst jetzt einfach darauf zugreifen, diese Eigenschaften wieder ändern.
Ja. Jein. Was Ben gemacht hat, letztendlich, er hat eine Besonderheit ausgenutzt von diesen Shielded VMs. Und zwar ist es auch in den aktuellen Insider-Builds von dem Client mit dabei. Und es gibt einen bestimmten Modus, in dem ich Shielded VMs laufen lassen kann. Das nennt sich dann Local Mode. Wir haben noch, glaube ich, keinen besseren Namen dafür gefunden. Das kann ich dann tun, wenn ich über den privaten Schlüssel verfüge, der genutzt wurde, um diese virtuelle Maschine zu erstellen. Das heißt, auf einem Client kann ich jetzt hingehen und sagen, okay, ich mache mir jetzt für Testzwecke, erzeuge ich mir eine Shielded VM, habe dafür auch gleich die privaten Schlüssel und deswegen kann ich das so hin und her flippen. Welche Eigenschaften?
Ja. Du hast ja hier rechts Eigenschaften.
Jupp. Kommt. Mein System will nicht. Das hier? Ja. Also, genau. Genau. Aber es gäbe jetzt noch eine andere Meldung. Ich habe mich jetzt für diese spezielle virtuelle Maschine auch des gleichen Tricks bedient. Aber es gibt noch eine andere Meldung und es ist ebenfalls deaktiviert, wenn ich das Ganze in einer Guarded Fabric laufen lasse. Also wenn ich einen Guarded Host habe, dann kann ich nicht einfach in die Eigenschaften gehen und Shielding deaktivieren. Ja, das wäre interessant, wenn wir das übersehen hätten. Ja. Aber gute Frage, danke. Ich hatte es gerade schon mal kurz mit angesprochen. Wir haben zwei verschiedene Herangehensweisen. Wann ist denn ein Host tatsächlich vertrauenswürdig? Und die erstere Variante und vielleicht auch weniger komplizierte Variante ist basierend auf einer AD-Gruppe. Das setzt einfach, geht einfach davon aus, ich erzeuge eine AD-Gruppe, nehme alle meine Hyper-V-Hosts, auf denen ich diese Shielded VMs laufen lassen möchte, damit rein und sage dann, okay, ihr seid in einem guten Zustand, ich möchte euch gerne vertrauen. Der Nachteil dabei ist ein bisschen, wir können zwar auch, wie Sie ja oben schon sehen, Secure Boot einsetzen, sollten wir auch, und wir können auch Code Integrity Policies anwenden, aber wir haben keine Möglichkeit zu messen, ob das denn auch tatsächlich der Fall ist. Der Hyper-V-Administrator ist auch typischerweise der reguläre Administrator des Hosts, der kann also dementsprechend auch die Code Integrity Policy ändern und niemand würde das an der Stelle mitbekommen. Das heißt, in dieser Variante mit AD-gruppenbasierter Herangehensweise muss ich meinen Hyper-V-Administratoren vertrauen. Ist ja auch typischerweise erstmal gegeben in einem Unternehmenseinsatz beispielsweise. Ich gehe jetzt erstmal davon aus, die Leute, die meine Virtualization Fabric administrieren, den vertraue ich, ja, bis zu einem gewissen Grad. Das Ding ist, naja klar, warum haben wir das überhaupt gemacht? Ja, und der große Knackpunkt ist da unten irgendwo in der Mitte verbuddelt, ja, TPM 2.0. Um eine andere Variante, auf die wir jetzt in der nächsten Folie dann zu sprechen kommen, zu realisieren, die eben auch Secure Boot und Code Integrity mit einbezieht bei der Gesundheitsüberprüfung des Hosts, brauche ich ein TPM 2.0 und die Verfügbarkeit davon ist jetzt gerade mal da. Ja, also die großen Anbieter haben es natürlich alle im Programm und sagen, ja, wir haben das entweder jetzt schon verfügbar oder in Kürze verfügbar, aber es ist eben noch nicht so, dass viele Unternehmen auf der Welt ihre Serverfarm bereits komplett damit ausgestattet haben. Ja. Und da wir natürlich nicht sagen wollen, entweder sind wir jetzt komplett Security oder gar nicht, gibt es eben das so als Migrationspfad, könnte man fast sagen. Ein Punkt auch dabei ist, Sie können auch zum späteren Zeitpunkt wechseln, ohne den Host Guardian Service dann neu installieren zu müssen oder neu aufsetzen zu müssen. Das heißt, wenn man jetzt einfach darüber nachdenkt, naja, ich kann nicht von heute auf morgen die komplette Welt verbessern, ja, mache ich halt kleine Schritte. Ich fange erstmal mit AD-gruppenbasierter Vertrauensstellung quasi an. Sag, okay, wenn ich dann meine Hardware ausgetauscht habe beim nächsten Erneuerungszyklus oder vielleicht auch, wenn ich bestimmte Systeme habe, die besonders schützenswert sind, dann habe ich dafür eine separate Umgebung, die mit Hardware-Trust läuft und eine separate Umgebung, die mit AD-Gruppen-Trust läuft. Also gibt es verschiedene Varianten, wie man das handhaben kann. Und zum späteren Zeitpunkt, wenn dann sowieso alle Maschinen TPM 2.0 haben, dann kann ich einfach sagen, gut, jetzt lasse ich halt diese AD-Gruppen-Mitgliedschaft außen vor. TPM 2.0 ist übrigens, zumindest was jetzt mal die Client-Seite angeht, ich weiß, es hat nur geringen Einfluss erstmal auf die Serverwelt, aber ab Juli diesen Jahres, wenn ich mich recht entsinne, ist TPM 2.0 auch verpflichtend für neue Geräte, die das Windows-Logo tragen wollen. Das heißt, da kann man schon mal davon ausgehen, dass da die Abnahmezahlen von TPM 2.0-Chips steigen und vielleicht dann auch der ein oder andere Hersteller im Serverbereich da noch ein bisschen engagierter auch mit ist.
Alle Hyper-V-Nodes TPM 2.0 haben und der Guardian Service Node.
Es müssen die Hyper-V-Hosts, also die Guarded Hosts, müssen das TPM 2.0 haben, damit, gehen wir mal einmal auf die nächste Folie, links oben letztendlich das TPM-Modul eben Trusted Boot mit sicherstellen kann. Also das geht ja über Secure Boot hinaus. Secure Boot sagt ja nur, okay, der Bootloader wurde mit einem bestimmten Zertifikat signiert. Trusted Boot stellt nochmal sicher, okay, ich lade tatsächlich nur das Betriebssystem, was ich laden wollte. Und eben die Code Integrity, die werden als Teil des TCG-Logs in dem TPM mit gespeichert oder abgelegt und dann für die Health Attestation mit herangezogen, also für die Gesundheitsüberprüfung mit herangezogen. Der Guardian Host braucht es nicht unbedingt. Es wäre aber aus Sicht des Trusted Boot durchaus empfehlenswert. Ja. Ein Punkt, der hier vielleicht noch ein bisschen, ja, das ist so der zweite große Punkt. Das Setup ist etwas komplexer, wenn ich es TPM-basiert aufsetze, weil es dann eben nicht mehr reicht. Ich muss einfach nur ein AD-Konto vom Computer in der Gruppe hinzufügen, sondern ich muss dann tatsächlich mir die Informationen von dem TPM-Chip, von dem physikalischen TPM-Chip holen, damit ich dieses System dem Host Guardian Service hinzufügen kann. Bei den TPM-Modulen gibt es die Endorsement Keys und davon der Public Key wird hergenommen und als Teil im Host Guardian Service hinterlegt und dann für die Identifikation von berechtigten Hosts herangezogen. Was wir jetzt erwarten, typischerweise ist eigentlich das, was Shielded VMs angeht, die Unternehmen aus dem Hosting-Bereich sehr, sehr schnell auf die TPM 2.0-Module gehen werden, weil es einfach eine stärkere Vertrauenskette ist. Ich habe dann wirklich von der virtuellen Maschine jetzt auf der ganz rechten Seite bis zum physikalischen Server eine Vertrauenskette, der ich dann letztendlich auch vertrauen kann. Sehr gut. Wir haben noch 10 Minuten, deswegen gebe ich gerade mal, ich würde gerade erstmal ein bisschen Gas geben und dann machen wir gleich noch Fragen. Beim Hosting, was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, wie erzeuge ich denn so eine Shielded Virtual Machine? Und da gibt es verschiedene Varianten. Entweder ich kann eine reguläre virtuelle Maschine auf meinem System hier erzeugen, auf meinem Laptop beispielsweise, kann dann die Schlüsselmaterialien hinzufügen oder sie entsprechend konfigurieren und dann in eine Guarded Fabric rüberbringen und dann dort als Shielded Virtual Machine laufen lassen. Alternative, das ist natürlich ein manueller Prozess, kann man machen, kann man auch mal für 10 Maschinen machen, aber spätestens dann würde ich mir überlegen, dass ich es entweder skripte oder mir noch andere Automatisierung überlege. Ne? Ein weiterer Punkt, der aber ebenfalls möglich ist, ich kann ein Template erzeugen für eine Shielded Virtual Machine. Und das Template hat mehrere Komponenten. Es hat eine signierte und verschlüsselte Festplatte, die die Basis von meinem Betriebssystem darstellt. Ich habe einzelne Daten, die ich dem noch mitgeben kann, sei es irgendwie ein RDP-Zertifikat beispielsweise, wenn ich da die Kommunikation noch absichern möchte, oder auch IPsec-Zertifikat, was ich da mitgeben möchte. Das ist ebenfalls verschlüsselt mit abgelegt in so einer Template-Datei mit. Und welche Guardians sollen denn in der Lage sein, diese virtuelle Maschine auszuführen? Das kann ich als Endkunde, als Tenant erzeugen und kann es meinem Hoster geben. Und der Hoster kann dann für mich, ohne dass er in diese Datei wirklich reinschauen kann, aber er kann für mich eine Shielded VM erzeugen mit genau diesen Konfigurationsparametern. Der Hoster kann dann noch ein paar Sachen beisteuern, kann sagen, okay, der Hostname soll das und das sein. Kann man auch genau definieren, was er denn noch tatsächlich ändern darf. Aber das ist sehr, sehr, sehr begrenzt. Das heißt, ich kann auch in einer Umgebung, wo ich nicht allen Administratoren vertraue, eine virtuelle Maschine erzeugen, der ich dann aber vertraue, weil ich weiß, sie ist genau von diesem Template aus erzeugt worden und der Hoster hatte keine Möglichkeit oder ein Host-Administrator hatte keine Möglichkeit, da irgendwie dran herumzuspielen. Weil wenn er die VRDX-Datei beispielsweise manipuliert hat, naja gut, dann ist die Signatur nicht mehr gültig, dann wird sie einfach zurückgewiesen. An die verschlüsselten Inhalte, an die zusätzlichen Konfigurationsinhalte kommt er auch entsprechend nur heran, wenn er den Master Key sozusagen aus dem Host Guardian Service hat. Das heißt, der typische Administrator hat auch nicht die Möglichkeiten, dort drauf zuzugreifen. Die zweite Seite der Medaille ist eigentlich was, was ich persönlich fast noch besser finde, dass der Hoster nämlich sagen kann, ich wasche meine Hände in Unschuld, ja, meine administrativen Leute, bis auf jetzt die vier, die für den Host Guardian Service zuständig sind, hatten überhaupt keine Chance, an deine virtuelle Maschine heranzukommen. Das heißt, selbst, lieber Kunde, wenn du da irgendein Problem hast, wir waren das nicht, ja. Klingt jetzt blöd, aber für manche Fälle ist das ja wichtig, ne? Wenn da irgendwie ein Strafprozess ins Haus steht, weil da irgendwelche Daten drauf gefunden wurden, die illegal sind oder was weiß ich was, ja, dann ist es natürlich wichtig für einen Hoster sagen zu können, wir hatten damit überhaupt nichts zu tun. Es ist technisch für unsere Leute nicht möglich, dass sie diese Manipulationen gemacht haben. Ja? Compliance überspringe ich gerade mal. Ich zeige Ihnen einfach nur das hier mal ganz kurz. Letztendlich gibt es ja in einigen Bereichen auch nur die Anforderungen, dass Daten, wenn sie auf einer Platte oder auf einem Backup gespeichert sind und über Netze übertragen werden müssen, verschlüsselt sein müssen. Wenn Ihnen das genug ist, ja, müssen Sie noch gar nicht mal das volle Shielding nehmen. Es gibt noch eine Variation, nennt sich Encryption Supported. Bei der kann ich eine virtuelle Maschine erzeugen, die genau diesen gleichen Attestation-Prozessen sowas durchlaufen muss, bevor sie gestartet wird, aber die eben diese zusätzlichen administrativen Einschränkungen wie Konsolenzugriff und dergleichen eben nicht hat. Das heißt, da kann ich auf die Konsole zugreifen. Es ist einfach nur eine, ja, ganz banal gesagt, eine normale virtuelle Maschine, die ein TPM-Modul hat, ein virtuelles TPM-Modul, und die auch nur dann gestartet wird, wenn der Host berechtigt ist, diese virtuelle Maschine auszuführen. Was brauche ich, um diese Umgebung grundsätzlich aufzusetzen? Windows Server 2016 für alle Komponenten, also sowohl für den Host Guardian Service als auch für die einzelnen Hosts. Wir empfehlen natürlich die TPM-Modul-basierte Gesundheitsüberprüfung, weil die einfach das wesentlich stärkere Sicherheitsprofil bietet. Sie brauchen auch Windows Server 2016 Data Center auf den einzelnen Hosts und können verschiedenste Management Fabrics mit einsetzen. Klar, unsere eigenen Dinger, Virtual Machine Manager, das Azure Pack, aber mit dem Newton Release von OpenStack ist auch komplett Unterstützung für Shielded VMs mit dabei. Da arbeiten wir mit Cloud-Based Solutions zusammen. Das ist ein toller Partner, die sind da sehr engagiert und stellen entsprechend das mit zur Verfügung. Also ich glaube, in Kürze müssten sich da auch den Source Code von runterziehen können, von der OpenStack-Implementierung. Eine weitere Geschichte, die man noch mit andenken kann, letztendlich um die Sicherheit noch weiter hochzutreiben, ist ein HSM, Hardware-Sicherheitsmodul, für den Host Guardian Service, sodass quasi der Master Key für die Host Guardian Service Datenbank auch nicht mal zugegriffen werden kann von einem Host Guardian Service Administrator. Virtuelle Maschinen sind Gen 2 only, weil es auf Secure Boot und UEFI basiert. Und als Gastbetriebssysteme dadurch bedingt halt auch Windows Server 2012 bzw. Windows 8 aufwärts. Die VM selber sieht ausschließlich, dass sie ein virtuelles TPM-Modul hat, und ansonsten ist es komplett transparent. So, jetzt mache ich nur eine kurze Zusammenfassung und dann bin ich für alle Fragen der Welt da. Wichtiger Aspekt: Sie können mit Shielded VMs kontrollieren, in welchen Umgebungen eine virtuelle Maschine laufen können soll. Und wichtig ist dabei, das Schutzziel war Prevent Data Leakage, also das Öffentlichwerden von irgendwelchen Daten zu verhindern, das Abfließen von Daten zu verhindern. Was ich damit nicht realisiere, ist Verfügbarkeit sichern oder sowas. Ja? Also der Host-Admin kann natürlich die Maschine trotzdem ausschalten. Ja? Solche normalen Betriebsdinger oder auch das Hinzufügen von einem Netzwerkadapter oder das Konfigurieren auf ein anderes Netzwerk, das kann der Host-Administrator alles noch tun, weil nicht die Verfügbarkeit der virtuellen Maschine selber das Ziel ist. DOS beispielsweise ist eben überhaupt gar kein Thema, sondern wir wollen die Daten sicher halten. Sie können damit sehr effizient eine technische Trennlinie einziehen zwischen Host-Administratoren, sonstigen Fabric-Administratoren und denen, die die virtuellen Maschinen letztendlich nachher betreuen. aus dem TAP-Programm, das ist für die DCs beispielsweise ein super Thema, weil ich dann einfach meinen Hostbetrieb, das können dann die machen, die letztendlich die normalen Hyper-V-Server eh betreuen. Und mein AD-Team kann sich dann nur darum kümmern, seine eigenen AD-Server beispielsweise zu administrieren. Und die sind klar voneinander separiert. Das Ganze ist verfügbar mit Windows Server 2016. Es gibt auch einen TP5 Deployment Guide, der ja, wirklich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung beinhaltet für verschiedene Varianten, also auch die Variante mit VMM oder die Variante mit dem Azure Pack. Und ja, wir hatten ein paar Szenarien angesprochen und jetzt freue ich mich auf weitere Fragen. TPM 1.2 funktioniert nicht, um einen Guarded Host aufzuziehen mit TPM-Based Attestation. Was Sie aber mit dem TPM 1.2 machen können, ist beispielsweise hier auf so einem Gerät einfach Shielded VMs in ganz normalen Local Mode laufen zu lassen und die sind dann einfach nur an dieses eine System gebunden sozusagen. Aber das ist eben nicht für den Data Center Einsatz, da reicht 1.2 nicht. Genau, also die einzige Variante wäre dann wirklich diese Active Directory-based Geschichte. Für den Einstieg, muss ich ganz persönlich sagen, würde ich sowieso fast schon die AD-Variante erstmal empfehlen. Damit lässt sich relativ gut ein kleiner POC aufsetzen. Also auf der Maschine jetzt beispielsweise hier habe ich, was haben wir denn hier laufen, 4 oder 5 VMs laufen. Nutze Nesting mit dabei, mit TP5. Damit kann ich dann also hier den Hyper-V-Host letztendlich mitlaufen lassen. Auf der einen Maschine mit 32 GB RAM habe ich jetzt meine komplette Guarded Fabric laufen. Ja. Und habe da keine großen Anforderungen jetzt mehr. Ja. Gibt es noch Fragen?
Gerne. Wird eine Live-Migration noch einen nicht geschützten Hof auch laufen, wenn danach Maschine auch nicht starten wird?
Beim Thema Live-Migration überprüfen wir, bevor die eigentliche Migration startet oder als Teil des Starts der Migration, ob der Zielhost berechtigt ist, diese virtuelle Maschine auszuführen. Falls nicht, führen wir die Migration einfach gar nicht durch.
Ja. Hat jetzt irgendein Weg des Troubleshootings wäre, dass man den geschützte WM in einem Bereich wieder transferiert, wo sie nicht mehr geschützt ist,
Also die VM hin und her zu kopieren, das kann natürlich ein beliebiger Fabric-Administrator tun. Ja. Also ich habe mit einer Sicherheitsbehörde in Deutschland darüber diskutiert und die sagten, das ist sowieso das Einzige, was sie machen wollen. Ja. Das heißt, wenn eine VM sich nicht mehr so verhält, wie wir das Ding erwarten würden, dann wird die sofort runtergefahren, wird dann meinetwegen auf einen USB-Stick übertragen, damit es auch wirklich offline ist. Ja. Der geht dann in eine Art Reinraum für diesen Server. Dort habe ich dann die privaten Schlüssel, um diese Shielded VM entsprechend herunterstufen zu können von Shielded auf Nicht-Shielded, also auf Encryption Supported. Dann kann ich sie dort starten und kann mir anschauen, was tut sie denn gerade. Aber wichtig ist, ich brauche den privaten Schlüssel, mit dem ich diese virtuelle Maschine dann mit erzeugt habe. Nein. Das ist alles Zertifikats- bzw. Schlüsselmaterial basiert.
Das ist ja nur ein Fall.
Ja. BitLocker ist ja letztendlich eine blockbasierte Verschlüsselung. Ne? Das heißt, wenn die Backup-Lösung bei inkrementellen Backups quasi einen Block-Diff ziehen kann und sagen kann, okay, die Blöcke haben sich geändert, ich sichere jetzt nur die, dann funktioniert das auch. Wenn die das nicht kann, dann hilft es nichts, dann muss man die komplette VHDX sichern. Vielleicht, ja. Also ganz ehrlich, haben Sie mich auf dem falschen Fuß erwischt? Ich weiß es einfach nicht.
Die ganzen Backups natürlich dann auch. Da gucken die Gegner dann auch.
Ja. Richtig. Und ich meine, letztendlich, genau, das ist noch ein Punkt. Also so sehr ich mir das auch wünschen würde, ja, aber ich erwarte jetzt nicht, dass alle Maschinen sofort nur noch Shielded laufen, sondern ich rechne eher erstmal damit, dass man wirklich hingeht und guckt, was sind denn besonders schützenswerte Systeme in meiner Umgebung und dann erstmal mit denen Erfahrungen sammelt mit dieser Technologie. Ne? Und in der Zwischenzeit arbeiten wir ja auch noch ein bisschen weiter daran, wie man es besser machen kann. Genau. Ich habe auch noch eine Frage. Das Change Tracking. Das Ding ist, der Hyper-V-Host selber kommt nicht an die Inhalte ran. Ne? Also ich kann nach wie vor könnte einen Production Checkpoint beispielsweise ziehen, das ist kein Problem. Aber ansonsten müsste es eigentlich geblockt sein. Wenn Sie das definitiv wissen wollen, schicken Sie mir einfach nochmal eine kurze E-Mail. Also genau, lars.iva@microsoft.com. Ja, ich kann nicht versprechen, dass ich innerhalb von Stunden antworte oder so, aber ich bemühe mich doch irgendwie in halbwegs sinnvollen Zeiten da zu antworten. Ja?
Kannst du Performance-Impact machen?
Ja, aber keine sehr spezifischen. Das Ding ist nämlich, also was ich ganz spannend fand, wir haben natürlich Performance-Messungen durchgeführt und der Overhead, was das TPM-Modul und sowas angeht, der ist minimal. Das, was wirklich Performance-Impact hat oder auch wirklich messbaren Performance-Impact hat, ist die BitLocker-Verschlüsselung. Und da ist es sehr, sehr stark davon abhängig, ja, was kann meine Hardware, ja, hat die Hardware-Unterstützung, nutze ich vielleicht auch den Compatibility-Mode für meine VMs, sodass dann da Encryption-Support nicht mehr mit durchgereicht wird an die VM und solche Geschichten. Deswegen kann ich da keine wirklich guten Zahlen sagen, aber aus der Client-Welt sagt man ungefähr BitLocker-Overhead 1%. Also nicht 1%, nein, ein einstelliger Prozentbereich. So. Also irgendwo zwischen 1 bis 8 oder 9. Ja. Und das ist wirklich sehr, sehr stark von der jeweiligen Umgebung abhängig und von der Art des Workloads auch. Also wenn ich einen Workload habe, der sich hauptsächlich auf den Speicher beschränkt, auf RAM beschränkt, weil mein Gott, ne, wenn der nicht viel von der Festplatte liest oder schreibt, dann
ist er gering.
Stimme ich Ihnen zu. Und letztendlich würde ich halt auch sagen, dadurch, dass es so viele verschiedene Varianten gibt und so viele verschiedene Workloads gibt, man muss es wirklich einfach austesten. Ja. Wir machen natürlich Testläufe. Ich muss mal gucken, dass wir wenigstens unser Setup einfach mal veröffentlichen und sagen, hier, so sieht's aus, das haben wir gemacht. Ja. Die vorne war?
Ein Kleinbetriebssystem, das ich virtualisiere, muss da Enterprise Edition verwendet werden oder geht das auch
mit der Trickfrage, ne? Ich bin gerade mir nicht sicher, ab wo wir BitLocker mit dabei haben. Ich glaube, das ist ab Windows Pro, gell? Ja, Windows 10 Pro oder Enterprise, ne? Okay. Ja. Letztendlich kann man sogar fast noch allgemeiner sagen. Alles das in meinem Client, was ein TPM-Modul unterstützt, kann ich da dran laufen lassen. Wir arbeiten, das stand jetzt nicht explizit auf den Folien mit drauf, aber wir arbeiten auch daran, Decrypt für Linux TPM-ready zu machen, dass ich also auch Festplattenvollverschlüsselung damit haben kann. Sind wir noch nicht ganz so weit, aber da sind wir dran. Ja. Beim Host Guardian Service. Ja.
Der läuft ja in einem separaten Forest.
Ja.
Brauchen die Personen, die da administrative Rechte haben, auch administrative Rechte auf den Hyper-V-Host oder ist das nur
Nein.
die Einrichtung?
nur für die Einrichtung. Und er muss noch nicht mal einem separaten Forest laufen. Es gibt mittlerweile dann auch die Variante, dass ich sie, wenn ich jetzt sowieso einen separierten Forest aufgesetzt habe für meine Admin-Geschichten oder sowas oder für meine anderen Hosts, dass ich ihn da entsprechend mit hinzufügen kann. Genau. Also deswegen war halt auch der initiale Teil, dass man gesagt hat, naja, wir erzeugen immer einen separaten Forest, um einfach da eine komplette Trennung zu haben. Hä? Und ja, na klar, es ist also die Administratoren des HDS sollten nicht auch Hyper-V-Administratoren sein. Das muss man einfach über Prozesse sicherstellen. Ich weiß nicht, ich glaube, wir müssen jetzt gleich den Raum irgendwie mal freigeben, aber ich bin gerne noch da und beantworte auch Fragen draußen oder hier vorne. Und ansonsten vielen Dank für die guten Fragen, für die Aufmerksamkeit und ja, danke.